Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Globalisierung im Rückwärtsgang. Warum Industrieunternehmen nach Deutschland zurückkehren. Ein Feature von Matthias Becker.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Hongkong verschärft Kontrollen bei der Einreise. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen.
Anlass dafür ist Covid-19 traf Deutschland unvorbereitet. Markus, ein medizinischer Angestellter in einer großen Klinik, erinnert sich an die ersten Tage der Pandemie. Markus möchte anonym bleiben und seinen Nachnamen lieber nicht nennen.
Das war das, was eben ganz viel Verunsicherung mit sich gebracht hat, dass es von dem Material nicht genügend gab. Fängt tatsächlich dabei an, dass Desinfektionsmittel knapp geworden ist. Ja, kann man sich kaum vorstellen, aber es war so. Wir hatten einen Mangel an Masken. Visiere, Schutzbrillen waren wirkliche Mangelware. Die Leute haben angefangen, sich die Dinger selber zusammenzubasteln.
Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe. In den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern fehlte das Nötigste. Und der Mangel weitete sich aus. Medikamente wurden knapp. In den Supermärkten fehlten Lebensmittel wie Öl und Mehl. Seitdem ist die Lage in vielen Branchen angespannt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, wachsende geopolitische Spannungen und immer häufiger auch extreme Wetterlagen belasten die internationalen Lieferketten. Hat die Globalisierung ihren Höhepunkt überschritten? Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW.
Wir hatten bisher das Modell einer Just-in-Time-Globalisierung verfolgt. Das funktioniert in guten Zeiten, aber es funktioniert nicht in Krisenzeiten. Und wir leben zunehmend in einer Epoche der Krisen.
Ähnlich sieht es der Soziologe Wolfgang Streeck.
Im Grunde genommen beginnt eine neue Phase in der Globalisierung. Und diese Geburtswehen einer neuen Weltordnung, die erleben wir gerade.
Besonders gravierend sind die Folgen gestörter Lieferketten im Gesundheitssystem. Andreas Burkhardt ist der Generaldirektor für Deutschland und Österreich des israelischen Arzneimittelkonzerns Teva.
Paracetamol, muss man sich mal vorstellen, gab es in Deutschland nicht mehr, weil Indien einen Exportstopp verhängt hat. Diese Blockade des Suezkanals war in der Zeit, da hat man natürlich Lieferschwierigkeiten. Also haben wir viele Beispiele für in den letzten Jahren gehabt.
Die Probleme bei der Versorgung mit Medikamenten haben sogar noch zugenommen. Im Juli 2022 sprach das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte von 260 Medikamenten, die nicht ausreichend verfügbar seien. Schmerzmittel wie Ibuprofen und Paracetamol, Cholesterinsenker, Asthma-Sprays, bestimmte Impfstoffe und Mittel gegen Krebserkrankungen. Teva produziert Generika. Das sind Nachahmeprodukte von Medikamenten, deren Patentschutz abgelaufen ist. Sie sind billiger als patentierte Arzneimittel und für manche Patienten lebenswichtig. Teva ist der Weltmarktführer für Generika. Das Unternehmen hat Produktionsstätten auf der ganzen Welt. Am Standort Donautal in Ulm befindet sich ein gewaltiges Hochregallager des Konzerns. Auf Förderbändern rattern graue Kartons mit Medikamentenpackungen vorbei. Sie werden auf Paletten gestapelt und mit durchsichtiger Plastikfolie umwickelt und verschweißt. Transport und Kommissionierung sind weitgehend automatisiert. Jeden Tag verlassen ungefähr 500 Paletten mit Medikamenten das Gebäude, sofern das Unternehmen genügend Medikamente auf Lager hat.
Wir hatten vor Covid-19 schon sehr hohe Lieferausfälle immer wieder in der ganzen pharmazeutischen Industrie. Zum Beispiel Heparin ist ein bekanntes Beispiel, das braucht man bei Transplantationen, ein sehr wichtiges Mittel. Und da ist vor 5 Jahren ist ein Werk in China explodiert, war nicht lieferfähig und wir sind wirklich trocken gelaufen in Europa.
Die Pharmakonzerne haben die Produktion nach Asien verlagert. Und dort sind es nicht selten einige wenige Anbieter, die den Weltmarkt versorgen.
Ich habe für viele Arzneimittel nur noch einen Wirkstofflieferanten weltweit. Und wenn der dann ein Problem hat, dann laufen wir trocken, weil das kann kein anderer mehr auffangen. Das wollen ja alle zum günstigsten. Das heißt, der günstigste hat dann den ganzen Markt und der hat dann so hohe Skaleneffekte, dass die anderen gar nicht mehr konkurrieren können, weil er hat das ganze Volumen und je mehr Volumen ich habe, desto günstiger kann ich produzieren.
Skaleneffekte bedeutet, dass die Kosten pro Stück sinken, wenn größere Mengen hergestellt werden. Diese Dynamik hat zu einer starken Konzentration bei den Zulieferern geführt. Einige wenige Anbieter in einigen wenigen Ländern beliefern nahezu die ganze Welt. Ein strukturelles Problem, nicht nur in der Pharmaindustrie, sagt Jan Grumeler, Professor für Wertschöpfungsketten an der Fachhochschule Krems in Österreich.
Es gibt nur sehr wenige Regionen, von denen man bestimmte Produkte bekommt. Da gibt es eine Krise, gibt es einen Produktionsstillstand, warum auch immer, vielleicht in Zukunft irgendwelche Wetterextreme, die die Produktion unterbrechen. Dann gibt es vielleicht global wenige oder kein anderes Anbieterunternehmen, zu dem man ausweichen kann.
Und noch etwas anderes verschärft das Problem. Die Abnehmer vermeiden es nach Möglichkeit, Vorräte anzulegen.
Das Just-in-Time-Prinzip, das dominant geworden ist, eben auch aus Kostengründen. Das bedeutet, dass Unternehmen versuchen, dass, wie der Name schon sagt, die Inputs gerade rechtzeitig kommen, also Just-in-Time. Weil das spart einfach Geld, ja? Weil wenn es nicht gerade rechtzeitig kommt, braucht man Lagerhaltung und so weiter und so fort.
Eine Fabrikhalle in Mönchengladbach. Hier werden seit kurzem Jeans für die Modekette C&A hergestellt. In dem langgestreckten Gebäude, so groß wie einige Fußballfelder, stehen oder sitzen Angestellte an Textilmaschinen. Sie schneiden schwarze oder blaue Stoffe zu, setzen Nähte oder bringen Knöpfe an.
Also hier wird jetzt auch die Ware angeliefert. Hier ist so ein großes Tor. Hier können die LKWs reinfahren, bringen die Stoffe und auch die Zutaten dann hier in die Halle.
Hans-Uwe Ganzfort ist der Geschäftsführer des Betriebs. Die Produktion ist im Herbst 2021 angelaufen. Aber es gibt Schwierigkeiten.
Ja, wir sind immer noch nicht komplett, was die Maschinenausstattung anbetrifft. Wir leiden wie die ganze Branche, wie viele Branchen auch, unter der Lieferkettenproblematik. Das fängt bei Containerknappheiten an, geht aber auch bis hin zu Microchips. Hier vorne haben wir noch Platz, da soll ein Zutatenmagazin entstehen, also für Reißverschlüsse, Nieten, Nähgarne und so weiter. Aber das ist leider auch noch nicht geliefert, da müssen wir noch ein paar Monate warten, bis wir das voll in Betrieb nehmen können. Das muss natürlich auch angeschlossen werden.
Die Lieferkettenkrise schadet dem Unternehmen, sagt der Geschäftsführer.
Ja, es fängt schon mal an, dass früher ein Container, ein 40-Fuß-Container irgendwo $2.000 gekostet hat. Der kostet jetzt je nach Marktlage $12.000 bis $15.000. Dann wartet man. Ich meine, der Preis ist auch so hoch, weil es einfach keine Container gibt. Das heißt, auch die Lieferzeiten verzögern sich. Jetzt natürlich durch die explodierenden Energiepreise, die uns ja alle angehen, nicht nur unsere Branche, sondern alle betrifft.
Mit dem neuen Standort in Mönchengladbach kehrt C&A in den Heimatmarkt Deutschland zurück. Made in Germany wird wieder zu einer interessanten Geschäftsstrategie. Man umgeht die störanfälligen Lieferketten und spart hohe Frachtpreise. Hinzu kommt, in vielen ehemaligen Niedriglohnländern steigen die Arbeitskosten. Davon profitiert der Standort Deutschland, erklärt Hans-Uwe Ganzfort.
Dann ist es auch so, dass in den Ländern wie China Bekleidungsproduktion gar nicht mehr so attraktiv ist. Also auch da geht man in andere Branchen, man will lieber Hightech produzieren und so weiter. Die Löhne steigen viel, viel stärker als bei uns, natürlich auf einem niedrigeren Niveau. Aber selbst in Bangladesch 15% Lohnerhöhung sind ja keine Seltenheit. Ne? Ich meine, das ist immer noch ein Riesengap, aber der schließt sich auch kontinuierlich. Ja? Und all das sind so Faktoren gewesen, dass man gesagt hat, okay, lass es uns mal versuchen.
Ökonomen sprechen vom Reshoring, der Rückverlagerung von Produktion, im Gegensatz zum Offshoring, der Verlagerung ins Ausland. Steffen Kinkel leitet das Institut für Lernen und Innovation in Netzwerken an der Hochschule Karlsruhe und ist ein Experte für Reshoring.
China ist kein flächendeckendes Niedriglohnland mehr, sondern wenn sie dort Fachkräfte wollen, müssen sie die auch bezahlen. Spezialisten sind teilweise genauso teuer oder sogar teurer wie hier. Und perspektivisch, und da bin ich nicht alleine, glaube ich, dass die Hochzeit der Verlagerung von Produktionsaktivitäten in Niedriglohnländer, wo die Lohnstunde am günstigsten ist, zunehmend weicht. Lohnkosten machen nicht mehr den großen Anteil an den Gesamtkosten aus aufgrund von technologischen Fortschritten. Und das alles führt dazu, dass zukünftig wahrscheinlich mehr regionale Wertschöpfungsketten zu erwarten sind.
Bisher sind zwar nur wenige Bekleidungshersteller nach Deutschland zurückgekehrt, aber einen Trend zur Rückverlagerung beobachtet auch Monika Eigenstädter, Professorin an der Hochschule Niederrhein, Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik. Es gäbe einige Hersteller, die den früheren Billiglohnländern den Rücken kehrten und die Produktion an andere, etwas näher gelegene Standorte verlegten, beispielsweise Tunesien oder Serbien. Nearshoring nennen das die Fachleute.
Wenn man ins Nearshoring geht, dann hat man vor allem den Wunsch, dass die Lieferketten flexibler sind, dass man mit kürzeren Transportzeiten zu rechnen hat, weil wenn sie mit dem Schiff etwas aus Asien hierher transportiert, haben sie halt einfach 3-4 Wochen und mit dem Lastwagen, mit einer Fähre eben eine Woche.
Seit Ausbruch von Covid-19 stockten die Lieferketten immer wieder. Besonders heftig traf die Krise die deutschen Automobilhersteller. Sie produzierten weniger Fahrzeuge, weil sie nicht genügend Speicherchips bekamen. Die Auslieferung verzögerte sich um Monate. Manche Modelle waren gar nicht mehr lieferbar. Die Lage ist immer noch angespannt. Deswegen fordern einige Politiker und Vertreter der Industrie, die Halbleitererzeugung müsse nach Europa zurückgeholt werden, um unabhängiger von Importen aus Fernost zu werden. Der Bosch-Konzern ist eines der wenigen Unternehmen, die noch in Deutschland fertigen. Patrick Leinenbach ist der Werkleiter am Standort Reutlingen.
Die Nachfrage ist stark steigend und deswegen werden wir auch in den nächsten Jahren unsere Fertigungskapazitäten in Reutlingen ausbauen. Wir werden ein neues Gebäude mit einer Fläche von rund 3600 Quadratmetern Reinraum schaffen, um dort dann fertigen zu können.
Bosch will bis zum Jahr 2026 insgesamt 3 Milliarden Euro in seine Halbleitersparte stecken, davon 115 Millionen in Reutlingen.
Überschuhe bitte für Sie. Ich halte das Mikro so lang, wenn Sie wollen.
Halbleiter werden in Reinräumen hergestellt. Verunreinigungen durch Schmutz oder Staubpartikel würden die winzigen Strukturen der Chips zerstören. Deswegen werden Straßenschuhe in blaue Plastiküberzüge verpackt. Beschäftigte und Besucher müssen Schutzanzüge tragen.
Dann herzlich willkommen im Reinraum.
Die Arbeit beginnt mit kreisrunden, blanken Siliziumscheiben, den sogenannten Wafer, erklärt die Ingenieurin Anita Fink.
Die rohen Siliziumwafer, die werden oben beschriftet mit einem Laser. Jeder Wafer kriegt eine Nummer und hinter dieser Nummer sind dann die ganzen Prozesse, also diese bis zu 1000 Prozessschritte hinterlegt. Und die starten dann im Prinzip hier.
Die Halbleiterproduktion ist anspruchsvoll und äußerst kapitalintensiv. Daher lohnt sie sich nur bei großen Stückzahlen. Sie benötigt hochqualifizierte Beschäftigte und leistungsfähige und sehr unterschiedliche Zulieferer und Dienstleister. Und zwar vor Ort, sagt Patrick Leinenbach. Er nennt ein Beispiel.
Für eine Halbleiterfertigung sind gigantische Vorarbeiten in Gebäude erforderlich. Es werden große Mengen an Reinstwasser verwendet. Und dieses Reinstwasser aufzubereiten, ist auch schon ein Riesenaufwand. Das heißt, Sie brauchen dann eine Industrie, die das bauen kann. Weil wenn Ihre Reinstwasseranlage kaputt geht, dann brauchen Sie sehr schnell Support, dass die wieder läuft. Weil die Halbleiterfertigung wird nicht abgestellt. Die läuft 24/7. Die läuft das ganze Jahr durch, bis vielleicht 1 oder 2 Abschalttage über Weihnachten oder Ostern.
Die Chipproduktion ist teuer, erfordert gewaltige Investitionen. Die 3 Milliarden Euro, die Bosch investieren will in den nächsten Jahren, wirken noch vergleichsweise bescheiden. Der US-amerikanische Konzern Intel will für eine neue Produktionsstätte in den Vereinigten Staaten rund 20 Milliarden Dollar ausgeben. Der unangefochtene Marktführer ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC. Sie deckt 55% der weltweiten Nachfrage. TSMC beliefert Apple, aber auch andere Elektronik-, Computer- und Autoproduzenten. Das Unternehmen ist technologisch führend und kann als einziges Halbleiter mit Strukturen von nur 5 Nanometern herstellen. Solche Hochleistungschips werden beispielsweise für Anwendungen der künstlichen Intelligenz wie autonomes Fahren benötigt. 5 Nanometer, das ist Cutting Edge, wie Experten das nennen, auf dem neuesten Stand. Und das kann nur TSMC. Aber, sagt Patrick Leinenbach, in anderen Bereichen seien die europäischen Hersteller führend. Zum Beispiel bei den sogenannten mikroelektronisch-mechanischen Systemen, kurz MEMS.
Also die MEMS-Sensoren, die wir fertigen, sind cutting-edge. Sind state-of-the-art cutting-edge, haben umfangreiche Anwendungen. Und da müssen wir schauen, dass wir unsere Position halt halten. Unsere Stärken in Leistungshalbleitern, zum Beispiel Infineon und Bosch an der Stelle genannt, aber auch Sensorik, die wir in Europa haben, stärken. Es muss nicht alles auf 5-Nanometer-Technologie sein.
Die deutsche Industrie, besonders im Bereich Maschinenbau und Automobil, benötigt Halbleiter zum Messen, Regeln und Schalten, zum Beispiel von Elektromotoren. Hersteller wie Bosch zählen in diesem Bereich technologisch zur Weltspitze. Anders sieht es bei den besonders stromsparenden und schnellen Hochleistungschips aus. Das letzte Unternehmen mit Kompetenzen in diesem Bereich, die Infineon-Tochter Qimonda, ging 2009 in die Insolvenz. Die technologische Weiterentwicklung fand anderswo statt, vor allem in Asien. Nun wollen die deutsche Regierung und die EU-Kommission die Halbleiterindustrie in Europa unterstützen. Anfang des Jahres kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine entsprechende Initiative an, den Chips Act.
Chips are at the center of the global technological race. Europe needs advanced production facilities, which come of course with a huge upfront cost.
Chips stehen im Zentrum des weltweiten Technologiewettlaufs. Europa braucht fortschrittliche Produktionsanlagen, die natürlich mit gewaltigen Vorlaufkosten verbunden sind.
We are therefore adapting our state aid rules, of course under strict conditions.
Deshalb passen wir unsere Beihilfevorschriften an, selbstverständlich unter strengen Bedingungen.
Im Rahmen von, Zitat, wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse können Staaten Unternehmen finanziell unterstützen. Auch Bosch wird gefördert, sagt der Werkleiter Patrick Leinenbach.
Wir unterstützen den und sind sehr froh, dass es diesen European Chips Act gibt. European Chips Act ermöglicht es uns, am Weltmarkt bestehen zu können. Und erst dieser European Chips Act hat uns eigentlich wieder auf die Bahn gebracht, wo wir jetzt in Zukunft überhaupt wieder mitsprechen können.
Die EU-Kommission will, dass der Anteil Europas an der weltweiten Chipproduktion bis zum Jahr 2030 von bisher knapp 10% auf 20% steigen soll. Ein äußerst ambitioniertes, einige sagen auch unrealistisches Ziel. Immerhin hat die amerikanische Firma Intel angekündigt, mit rund 10 Milliarden Euro eine neue Halbleiterfabrik in Magdeburg zu errichten. Die EU-Kommission bemüht sich auch darum, den taiwanesischen Fertiger TSMC nach Europa zu holen. Im Gespräch sind Beihilfen von bis zu 40%. Für die Magdeburger Intel-Fabrik entspräche dies 4 Milliarden Euro. Auch deswegen kehrt Industrie nach Europa zurück. Es winken hohe Subventionen. Ein Problem dabei: andere Länder versuchen genau das Gleiche.
Thank you all very, very much. Thank you.
US-Präsident Joe Biden kündigte in seiner traditionellen Rede an die Nation im März 2022 stolz den Bau einer neuen Halbleiterfabrik an.
Intel, the American company that helped build Silicon Valley, is going to build a $20 billion semiconductor megasite.
Intel wird eine Riesenhalbleiterfabrik mit 20 Milliarden Dollar bauen. 10.000 neue gut bezahlte Arbeitsplätze. Die fortgeschrittenste Technik weltweit.
Intel CEO Pat Gelsinger, who is here tonight. I don't know where Pat is.
Der Vorstandsvorsitzende von Intel, Pat Gelsinger, ist heute Abend hier. Pat hat sich mit mir getroffen und sagte, sie seien bereit, ihre Investition von 20 auf 100 Milliarden Dollar aufzustocken. Das wäre die größte industrielle Investition in der amerikanischen Geschichte.
Die Regierungen in den USA und Europa, aber auch in China, Südkorea, Indien und Japan, schießen viel Geld dazu, um ihre Halbleiterindustrie zu stärken. Umstritten ist, ob die Förderung an Bedingungen geknüpft wird. Die EU-Kommission will, dass im Krisenfall europäische Unternehmen bevorzugt beliefert werden. Die Branche lehnt das ab. Bei dem gegenwärtigen internationalen Subventionswettlauf geht es nicht nur darum, dass die einheimische Wirtschaft zuverlässig mit Speicherchips versorgt wird. Es geht auch um Technologieführerschaft und Machtpolitik. Das sagt Julia Hess. Sie arbeitet im Projekt Technologie und Geopolitik des Thinktanks Stiftung Neue Verantwortung.
Ich denke, das wird sich auch weiter so entwickeln, dass Technologien immer mehr so als strategische Assets genutzt werden, um eben Macht auszuüben.
Die Halbleiterbranche ist ein extremes Beispiel für die Konzentration und Spezialisierung in den globalen Produktionsnetzwerken. Manchmal stockt die Produktion, wenn eine einzige Zutat fehlt. Julia Hess spricht von Flaschenhälsen, Englisch Bottlenecks.
Es gibt einfach viele dieser Bottlenecks, die auf jeden Fall noch unerkannt sind. Und da sind wir erst am Anfang. Wir haben da noch lange nicht alles gesehen, sondern es ist quasi einfach nur schlaglichtartig an einigen Stellen aufgetaucht.
Solche Flaschenhälse können die internationalen Lieferketten verlangsamen oder ganz blockieren. Beispiel Lithografiemaschinen. Eine einzige Firma, die niederländische ASML, fertigt die Belichter, die für die winzigen Strukturgrößen der Hochleistungschips notwendig sind. Im Mai 2022 intervenierten die Vereinigten Staaten bei der niederländischen Regierung und der Firma selbst. Sie wollen, dass ASML keine Maschinen mehr nach China liefert.
Spannend dabei ist eben, dass gerade die USA natürlich ja schon seit Jahren versuchen, über Exportrestriktionen diese Bottlenecks in der Lieferkette zu nutzen, um eben zu verhindern, dass China weiter im Bereich Halbleiter aufholt. Dementsprechend sieht man natürlich ganz stark, dass das einfach noch zu mehr geopolitischen Spannungen führt.
Den Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie, die Europa unabhängig von ausländischen Anbietern machen würde, hält Julia Hess für wenig realistisch. Sie empfiehlt langfristige Bündnisse mit gleichgesinnten Partnerländern.
Eine meiner Meinung nach geeignete Maßnahme ist eben dann auch auf internationale Partnerschaften zu setzen. Also dass man eben nicht nur schaut, wie können wir die gesamte Produktion und möglichst viel wieder nach Europa holen, sondern zu akzeptieren, dass wir eine transnationale, komplexe Wertschöpfungskette haben und dann eben eher darauf zu setzen, diese Bottlenecks zu diversifizieren in Kooperation mit PartnerInnen aus anderen Ländern, die eben einfach demokratische Alliierte sind.
Lieferketten diversifizieren, sie auch auf ihre politische Belastbarkeit prüfen. Das ist eine Forderung, die seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine immer häufiger erhoben wird. In einer Rede im April 2022 warb die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen für eine stärkere transatlantische Zusammenarbeit und prägte den Ausdruck Friendshoring, Verlagerung zu Freunden.
Favoring the friendshoring of supply chains.
Die Risiken für uns und unsere Handelspartner werden durch Friendshoring sinken, wenn wir Lieferketten hin zu Freunden und vertrauenswürdigen Ländern bevorzugen. Dann können wir den Marktzugang ausweiten.
Konkret heißt das, die Wirtschaftsbeziehungen zu befreundeten Staaten zu intensivieren und zu weniger verlässlichen Ländern zurückzufahren. Wer aber zählt zu den unsicheren Kantonisten? Was ist zum Beispiel mit China? Viele US-PolitikerInnen, sowohl in der Demokratischen Partei als auch bei den Republikanern, fordern, das Land zu isolieren und sich wirtschaftlich vollständig von ihm zu entkoppeln. Für Deutschland und seine exportorientierte Wirtschaft wäre das ein harter Schlag, sagt der Ökonom Steffen Kinkel von der Hochschule Karlsruhe.
China als Markt würde die deutsche Industrie ins Mark treffen, insbesondere einige Schlüsselbranchen wie die Automobilindustrie, die teilweise 40% ihrer Umsätze und 50% ihrer Gewinne in China machen. Wenn der Markt tatsächlich relativ schnell, relativ stark wegbrechen sollte, dann ist es nicht mehr nur ein Husten, sondern eine ausgewachsene Krippe, die wir dann auch als Volkswirtschaft davontragen. Unternehmen müssen sich strategisch Gedanken machen, wie sie auch reagieren können, um dann in ihren Kernen weiter zu bestehen.
China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Im Jahr 2021 wurden Waren im Wert von 246 Milliarden Euro zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik ausgetauscht. Der Außenhandel mit den USA betrug 194 Milliarden Euro. Müssen sich exportorientierte Unternehmen bald zwischen diesen beiden Märkten entscheiden? Die Geopolitik der Weltmächte kommt ihnen zusehends in die Quere, sagt der Soziologe Wolfgang Streeck.
Im Grunde genommen beginnt eine neue Phase in der Globalisierung. Das heißt, die Produktionsketten müssen verkürzt werden. Verkürzen sich auf den Bereich der Länder, auf die man sich verlassen kann. Friendshoring. Ja? Aber verlassen heißt natürlich ähnliche politische Strukturen und so weiter und so weiter.
Seit den 1990er Jahren wuchs die grenzüberschreitende Wertschöpfung stetig. Länder tauschten nicht mehr nur fertige Erzeugnisse, sondern immer stärker auch Vorprodukte aus. Die Unternehmen gliederten Prozesse aus und spannten Zuliefernetzwerke um die ganze Welt, vor allem nach Asien. Die deutsche Exportindustrie gehörte zu den Gewinnern dieser Entwicklung.
Wir haben gewaltig profitiert von diesem Regime. VW ist heute der größte Autoproduzent der Welt. Das war vor 30 Jahren völlig unvorstellbar.
Seit der Wirtschaftskrise 2008 stagniert die grenzüberschreitende Wertschöpfung. ExpertInnen sprechen von einer Slowbalization, einer Globalisierung im Schritttempo. Länder nutzen verstärkt Zölle und Handelsbeschränkungen, um ausländische Konkurrenten von den heimischen Märkten fernzuhalten. So entfachte der frühere US-Präsident Donald Trump vor 5 Jahren nicht nur einen Handelskrieg mit China, sondern erhob auch Zölle auf Importe aus Europa. Ist die Ära der Globalisierung vorbei?
Ich sehe kein Ende der Globalisierung. Ganz im Gegenteil, ich sehe ein Fortschreiten, heißt immer höhere gegenseitige Abhängigkeit.
Sagt Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die übermäßige Abhängigkeit von China findet allerdings auch er problematisch. Dafür gäbe es neue Chancen und andere Absatzmärkte.
Es geht darum, den primären Fokus auf andere Regionen der Welt zu legen. Es besteht die Chance, auch neue Märkte zu erschließen, in Afrika. Ein riesiger Kontinent mit über 1 Milliarde Menschen, die werden sich bevölkerungsmäßig in den nächsten 40 Jahren verdoppeln auf 2 Milliarden. Das ist ein riesiges Potenzial.
Notwendig seien dafür hohe öffentliche und private Investitionen. Die Unternehmen sollten unterschiedliche Zulieferer aus möglichst vielen Ländern in ihre Netzwerke einspannen, um die Lieferketten widerstandsfähig zu machen.
Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr globale Standbeine. Wenn ein Unternehmen in 2 Fabriken in China bisher produziert hat, das in 10 Fabriken nicht nur in China, sondern auch in Brasilien, in Südafrika, in den USA und in der Slowakei zu produzieren. Ja, es wird höhere Kosten bedeuten, es wird über die nächsten Jahre massive Investitionen der Unternehmen erfordern. Denn wenn sie nicht nur 1 Fabrik irgendwo haben, die zuliefert, sondern brauchen 10, dann müssen sie dort investieren.
Also weniger China, mehr Afrika und Lateinamerika. Mehr Standbeine, weniger Abhängigkeiten, verlässlichere Lieferketten. Lässt sich so die ins Stocken geratene Globalisierung retten? Letztlich wird das von politischen Entwicklungen abhängen. Die deutsche Wirtschaft steht jedenfalls vor einem tiefgreifenden Umbruch, sagt der Soziologe Wolfgang Streeck.
Das deutsche Produktionsmodell, das auf den Export von Industriegütern ausgerichtet ist, wäre in einer kleiner werdenden Friendly Globalization-Welt vor ganz erheblichen Umstrukturierungsproblemen. Dann heißt das, dass wir in Deutschland weniger Autos bauen werden.
Das war das Feature von Matthias Becker über Globalisierung im Rückwärtsgang, warum Industrieunternehmen nach Deutschland zurückkehren. Es sprach Johanna Zehentner, Technik Ralf Perz, Regie Roman Neumann, Redaktion Gerhard Schröder.